Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen bei Heute Morgen. Im Studio ist Daniel Knoll und das sind unsere Themen. Ratko Mladic ist verhaftet, aber angeblich zu schwach, um einvernommen zu werden. Mit der Mladic-Verhaftung ist Serbien dem EU-Beitritt einen Schritt näher, aber nur einen ganz kleinen Schritt. Und der Bundesrat will den Atomausstieg. Bei den Kantonen sieht's teilweise ganz anders aus. Zunächst die Nachrichten heute Morgen mit Thomas Mattis.
Der frühere serbische General Ratko Mladic ist von einem serbischen Untersuchungsrichter erstmals befragt worden. Nach Angaben der serbischen Regierung hat der Mladic keine falsche Identität benutzt. Bei seiner Festnahme in einem Dorf sei Mladic bewaffnet gewesen, habe aber keinen Widerstand geleistet. Mladic soll an das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag überstellt werden. Dieses hatte von Serbien jahrelang verlangt, nach Mladic zu suchen, wegen tausendfachen Mordes im Jugoslawienkrieg. Präsident Tadic erklärte gestern, Serbien erwarte nun als Gegenleistung für die Verhaftung einen raschen EU-Beitritt. Die Staats- und Regierungschefs der G8 haben sich darauf geeinigt, die Sicherheit ihrer Atomkraftwerke regelmäßig zu überprüfen. Frankreichs Präsident Sarkozy sagte beim Gipfeltreffen in Deauville am Ärmelkanal, Ziel sei es, dass weltweit für alle Atomkraftwerke strengere Sicherheitsvorschriften eingeführt würden. Die EU hat bereits sogenannte Stresstests beschlossen. Mit den G8-Staaten kämen die USA, Kanada, Japan und Russland dazu. Die deutsche Ministerin für Konsumentenfragen Ilse Aigner wirft den 5 großen Erdölgesellschaften in Deutschland Preistreiberei vor. In einem Zeitungsinterview rief Aigner die Autofahrer auf, an freien Tankstellen zu tanken, die nicht zu den großen Konzernen gehörten. Das deutsche Kartellamt untersuchte den Benzin- und Dieselmarkt. Die Ölkonzerne würden zwar die Preise nicht absprechen, jedoch stillschweigend überhöhte Preise verlangen. Die NATO hat in der Nacht weitere Angriffe auf Ziele in der libyschen Hauptstadt Tripolis geflogen. Einwohner und Journalisten berichteten von 5 Explosionen und von Rauch über dem militärischen Kommandozentrum von Machthaber Gaddafi. Zuvor hatten Regierungstruppen die seit Wochen umkämpfte Stadt Misrata angegriffen. Die USA wiesen ein neues Angebot Libyens für eine Waffenruhe als unglaubwürdig zurück. Der neue Direktor des schweizerischen Sportdachverbandes Swiss Olympic, Daniel Sutter, verlässt den Verband noch in der Probezeit. Seine Ziele und unternehmerischen Ansprüche ließen sich nicht so umsetzen, wie er sich das vorgestellt habe, erklärte der ehemalige Direktor des Luzerner Verkehrshauses. Mit Daniel Sutter verlassen 2 weitere Führungsleute Swiss Olympic. Beat Heuberger, der Leiter des Marketing, und Jost Huwiler, der Projektleiter einer schweizerischen Olympiakandidatur. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.403 Punkten, das ist ein Plus von 0,1%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.589 Punkten, ein Plus von 0,3%. Der Dollar wird zu 85,45 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 21,97 bzw. zu einem Dollar 42,75. Die Deutschschweiz hat gestern ihren ersten Hitzetag des Jahres erlebt. An zahlreichen Orten nördlich der Alpen wurden leicht mehr als 30 Grad gemessen. Und damit zu den Wetterprognosen für heute Freitag. In den Alpen und im Süden kräftige Schauer und Gewitter, vor allem am Nachmittag. Im Flachland nur einzelne Schauer. Es wird kühler, im Norden mit 15 und im Süden mit 20 Grad.
Heute Morgen 6.04 Uhr. In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind weitere Details zur überraschenden Verhaftung des bosnisch-serbischen Kriegsgenerals Ratko Mladic bekannt geworden. So musste der Untersuchungsrichter eine erste Einvernahme nach 1,5 Stunden abbrechen, angeblich wegen Mladics schlechtem Gesundheitszustand. Aus Belgrad, Walter Müller.
Mladic sei kaum in der Lage gewesen, die eigenen Personalien zu bestätigen, sagt dessen Verteidiger in Belgrad. Sein Mandant sei psychisch und physisch angeschlagen. Der Sprecher des Sondergerichtes für Kriegsverbrechen meinte dagegen, Mladic sei bei klarem Verstand und ansprechbar. Die Einvernahme von Mladic soll heute fortgesetzt werden. Mladic wirke alt, bleich und erschöpft. Er wäre auf der Straße wohl von niemandem erkannt worden, erklärte ein zuständiger Minister. Das staatliche Fernsehen strahlte ein 15-sekündiges Video aus, das von hinten einen alten, leicht hinkenden Mann inmitten von Polizisten zeigt. Und nur eine Zeitung publizierte ein Foto des 69-Jährigen ohne Quellenangabe. Bestätigt ist, dass Mladic am Mittwochmorgen um 5:30 im kleinen Dorf Lazarevo in der Vojvodina im Haus seines Onkels widerstandslos verhaftet wurde. Zum Vorschein kamen auch zwei Pistolen. Die Aktion der Sonderpolizei verlief derart glatt und schnell, dass die Dorfbewohner kaum mitbekamen, was passierte. Ratko Mladic wird nicht sofort an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag überstellt. Das Auslieferungsverfahren dauert 7 Arbeitstage. Innerhalb dieser Frist kann Mladic gegen die Auslieferung appellieren. Gegen Mladics Verhaftung demonstrierten in Belgrad rund 200 rechtsradikale Jugendliche. Und in Novi Sad, der Hauptstadt der Vojvodina, suchten gegen 500 Anhänger von Mladic die Konfrontation mit den Ordnungshütern. Beide Demonstrationen wurden von der Polizei aufgelöst.
Ratko Mladic ist verhaftet. Damit hat Serbien eine wichtige Bedingung erfüllt auf seinem angestrebten Weg hin zu einer EU-Mitgliedschaft. In Brüssel ist die Verhaftung denn auch begrüßt worden, doch letztlich ist Serbien dem EU-Beitritt gestern nur einen kleinen Schritt näher gekommen. Aus Brüssel dazu unser EU-Korrespondent Urs Brudra.
Die ersten Worte der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton galten den Opfern Mladics in Srebrenica. Die nächsten Worte dem serbischen Wunsch nach einem EU-Beitritt.
People will also be thinking about Serbia and its future in the European Union.
Nach dieser Verhaftung gehe man mit neuer Kraft an dieses Thema. Sie warte jetzt auf die Reaktionen in Brüssel und den Hauptstädten Europas und hoffe, dass man schnell vorwärts komme. Ashton übernahm damit die Rolle der lieben Polizistin. Erweiterungskommissar Füle übernahm die des bösen Polizisten.
First, justice is being served.
Mit dieser Verhaftung sei der Gerechtigkeit Genüge getan worden. Serbien habe eine wichtige internationale Verpflichtung erfüllt. Doch hat sich seines Erachtens Serbien damit noch nicht einmal den Status eines EU-Kandidaten erworben. Jetzt müsse das Land den Schwung ausnützen und weitere Reformen angehen, wenn die Kommission Ende Jahr grünes Licht geben solle für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Die Liste der geforderten Reformen ist lang. Serbien muss seine Beziehung zum Kosovo klären und in einem ersten Schritt wohl wenigstens kosovarische Autonummern, Pässe und Zollstempel akzeptieren. Es muss eine unabhängige Justiz schaffen und die Korruption bekämpfen. Es muss privatisieren, seine Märkte öffnen, gegen Schwarzarbeit vorgehen, die Wettbewerbsfähigkeit und die Lebensmittelsicherheit verbessern und den Umweltschutz ernst nehmen und den Geldwäschern das Handwerk legen und, und. Eine To-Do-List nicht für ein halbes Jahr, sondern für ein Jahrzehnt. Kurzfristig muss Serbien dranbleiben, wenn es EU-Kandidat werden soll. Ja, so Erweiterungskommissar Füle, nach dieser Verhaftung sei Serbien der EU näher gekommen. Und nein, die Liste der geforderten Reformen und Ziele sei damit nicht aus der Welt geschafft, sie sei nur um einen Punkt kürzer.
Um den Atomausstieg zu vollziehen, hat der Bundesrat 50 mögliche Maßnahmen aufgelistet. Viele dieser 50 Maßnahmen fallen in die Zuständigkeit der Kantone. Das bedeutet, die Kantone und ihre Stromkonzerne sind matchentscheidend über den Erfolg eines Ausstiegs. Und diese Kantone werden nicht mit einer Stimme sprechen. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Sie nehmen den AKW-Entscheid zur Kenntnis, sie vermissen aber gesicherte Prognosen für eine Stromversorgung ohne AKW und sie wollen mehr mitreden. Skeptisch kommentiert die Konferenz der kantonalen Energiedirektoren den Ausstiegsplan des Bundesrats. Die Kantone werden vor allem bei Maßnahmen für Energieeffizienz gefordert. Vorschriften für energiesparende Gebäude zum Beispiel fallen in ihre Kompetenz. Beat von Landen, Freiburger CVP-Regierungsrat und Präsident der Energiedirektorenkonferenz, sagt, der Wille für einen Effort sei da bei den Kantonen. Doch er relativiert gleich wieder.
Ich stelle fest, dass die Westschweizer Kantone etwas optimistischer an die Arbeit gehen als Deutschschweizer Kantone. Und es kommt auch darauf an, von welcher politischen Couleur die einzelnen Energiedirektoren sind.
Westschweizer und linksregierte Kantone tun heute bereits mehr als die übrigen Kantone. Basel-Stadt zum Beispiel hat eine Lenkungsabgabe auf den Strom und eine Abgabe für Gebäudesanierungen. Das ließe sich auf die ganze Schweiz übertragen, sagt der baselstädtische SP-Energiedirektor Christoph Brutschin.
Wir haben diese Abgaben jetzt seit mehreren Jahren und wir fahren damit sehr gut. Die Akzeptanz ist gut, auch bei der Wirtschaft. Und von dem her denke ich schon, dass man von diesen Erfahrungen profitieren kann, auch schweizweit.
Doch bei weitem nicht alle Kantone teilen diese Einschätzung, vor allem nicht die bürgerlich dominierten Kantonsregierungen in der Deutschschweiz. Der Zuger SVP-Energiedirektor Heinz Tenler zum Beispiel nennt den Ausstiegsplan des Bundesrats einen Schnellschuss. Die Energiedirektoren der Kantone Aargau und Zürich äußern sich gar nicht, wollen die Entscheide des nationalen Parlaments abwarten. Aargau und Zürich, die beiden Kantone sind wichtig. Sie und ihre Elektrizitätswerke halten zusammen eine Mehrheit an der AKW-Betreiberin Axpo. Sie bestimmen somit die Strategie des Stromkonzerns, der sich gegen den Ausstiegsentscheid stellt. Beat von Landen, der Präsident der Energiedirektorenkonferenz, rechnet nicht damit, dass die Kantone ihre Axpo nun zur Kehrtwende drängen.
Ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt, auch hier, wenn Sie die BKW nehmen mit einer Berner Regierung, die positiv ist gegenüber dem Atomausstieg, da werden wohl die Direktiven klarer ausfallen als in Deutschschweizer Kantonen, die der Axpo angehören.
Kaum Druck auf die Axpo, dafür viel Skepsis gegenüber dem Ausstieg. Aus den bürgerlichen Deutschschweizer Kantonen dürfte gewichtiger Widerstand kommen gegen die Pläne des Bundesrats.
Wir bleiben beim Thema Atomausstieg. Soll es in der Schweiz zur Energiewende kommen, so muss die Atomenergie durch andere Energie ersetzt werden. Zum Beispiel durch Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wasser, Wind und Sonne. Das braucht neue Kraftwerke und die brauchen Bewilligungen. Um hier zügig vorwärts zu kommen, sollen die Verfahren verkürzt und vereinfacht werden. Die Umweltverbände sind dafür grundsätzlich zu haben. Sie melden aber Bedenken an. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Wenn in der Schweiz ein neues Wasser- oder Windkraftwerk gebaut werden soll, dann kann das dauern. Das Verfahren ist aufwendig. Von der Eingabe bis zur Bewilligung können gut 2 bis 3 Jahre oder mehr vergehen, falls das Projekt wegen Einsprachen und Beschwerden bis vor Bundesgericht landet. Das ist zu lange, findet der Bundesrat. Das Bundesamt für Energie prüft deshalb, wie die Verfahren verkürzt werden können. Die Umweltverbände signalisieren, dass sie mit beschleunigten Bewilligungsverfahren einverstanden wären. ProNatura-Chef Otto Sieber.
Es geht zum Teil sehr lange, bis die Behörden ihre Entscheide fällen. Und das zum Teil ist es kompliziert, aber das muss nicht überall sein.
Auch die Schweizerische Energiestiftung kritisiert, dass die Verfahren häufig langwierig und kompliziert seien. Man habe darum nichts dagegen, wenn sie gestraft würden. Gerry Müller, Präsident der Energiestiftung und Grüner Nationalrat.
Das finde ich eine sehr wichtige Maßnahme, weil wir eben noch zu viele Gemeinden kennen, die in ihren Bauordnungen Hindernisse drin haben, die einfach nicht einleuchtend sind. Konkrete Beispiele sind immer wieder die Photovoltaik, die zum Teil verhindert werden, weil man irgendwelche Blendungen angibt oder sagt, dass das Dorfbild stören würde, aber auch in Zonen drin, wo eigentlich gar kein Dorfbild besteht.
Allerdings, Bauverfahren sind Sache der Gemeinden und der Kantone. Der Bund muss seine Beschleunigungs- und Straffungspläne deshalb absprechen. Kein einfaches Unterfangen. Die Unterstützung der Umweltverbände könnte zudem wieder bröckeln, denn das Bundesamt für Energie will auch das Einsprache- und Beschwerderecht der Verbände überprüfen und allenfalls einschränken, um die Bewilligungsverfahren zu verkürzen. Nochmals Otto Sieber von ProNatura.
Wenn man darunter versteht, dass man das Beschwerderecht einschränken oder abschaffen will, dann haben wir größte Bedenken.
Diese Bedenken teilt auch Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.
Das ist eine große Sorge, die wir natürlich jetzt hegen, dass wir quasi ein bisschen die Geschlagenen dieses Ausstiegsplanes sind, im Sinn, dass uns natürlich hier ein bisschen die Umformung der Schweizer Landschaft in eine eigentliche Kraftwerkslandschaft droht. Und das ist für uns natürlich auch in einem gewissen Sinn ein Horrorszenario.
Die Umweltverbände werden sich also dagegen wehren, sollte ihr Einsprache- und Beschwerderecht beschnitten werden.
Soweit heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.